hier gemeinsam. Der Outlaw-Podcast zu aktuellen Themen der sozialen Arbeit, Bildung sowie Kinder- und Jugendhilfe. Outlaw ist ein bundesweiter Träger der Kinder- und Jugendhilfe mit den Schwerpunkten Hilfen zur Erziehung, Kita, offene Kinder- und Jugendarbeit sowie Schule-Bildung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wir gemeinsam. Heute sprechen wir über die aktuelle Kita-Situation, denn Kitas stehen unter massivem Druck. Personalmangel, finanzielle Engpässe, sinkende Kinderzahlen und steigende Anforderungen prägen die aktuelle Kita-Landschaft. Einrichtungen schließen, Teams arbeiten am Limit und Eltern sind verunsichert. Und viele fragen sich, sprechen wir hier nur von einer Krise oder ist das System Kita nicht schon kurz vorm Kollaps? Um darüber zu sprechen, habe ich heute zwei Gäste eingeladen. Gemeinsam mit Susanne Wolf, Geschäftsführerin bei Outlaw, und Nora Schönberg, pädagogische Geschäftsleitung bei Outlaw für Kitas in Sachsen und Berlin, möchte ich Antworten auf Fragen klären wie, woher kommen die Probleme, was bedeutet das konkret im Alltag und vor allem, wie kann es weitergehen? Mein Name ist Isabella Skulace und ich bin Teil des Teams Marketing Kommunikation bei Outlaw und wenn euch das Thema interessiert, dann freue ich mich, wenn ihr dranbleibt. So, herzlich willkommen Susanne, herzlich willkommen Nora, es freut mich, dass ihr da seid.
Ja, schön, dass wir da sein können.
Um mal ganz einfach ins Thema einzusteigen, würde ich euch bitten, die aktuelle Kita-Situation in drei Worten zu beschreiben. Das müssen auch keine Adjektive sein, sondern einfach nur drei Worte, die euch jetzt so spontan einfallen.
Also die aktuelle Kita-Situation in drei Worten zu beschreiben, ist nicht so ganz einfach. Ich versuch's mal. Das erste Wort ist herausfordernd, das zweite Wort Chance und das dritte Wort ist Bewegung.
Okay, Susanne, jetzt du gerne.
Okay, also drei Worte, das ist wirklich nicht ganz leicht. Dann nehme ich mal komplex, ärgerlich und ich schließe mich diesmal Nora an und nehme noch die Chance dazu.
Okay, sehr schön. Ich finde jetzt spannend auch, dass ihr beide das Wort Chance genannt habt. Das zeigt ja auch irgendwo, dass ihr nicht nur Schwierigkeiten seht, sondern auch Möglichkeiten. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wenn man jetzt in den Medien, also wenn in den Medien das Thema Kita aufkommt, sind die Nachrichten, ich sag mal, eher schwieriger. Deswegen einmal die Frage an dich, Susanne. Sprechen wir hier wirklich noch von einer Krise oder schauen wir eigentlich gerade nur dabei zu, wie das System Kita komplett zusammenbricht?
Das hängt ganz sicherlich davon ab, welche Entscheidungen jetzt getroffen werden. Also wir sind definitiv in einer Krise und in einer, ja, wirklich sehr komplexen Situation. Das zeigt sich daran, dass wir alles haben. Wir haben zu wenig Geld, wir haben zu wenig Kinder, wir haben zu wenig Personal, wobei das beißt sich ja manchmal, zu wenig Kinder, zu wenig Personal bringt man nicht übereinander, ist aber trotzdem so. Es ist von allem zu wenig da. Wir haben zu wenig Sicherheit, zu wenig Zeit für Qualität. Das ist also alles ein echter Mangel. Ich spreche jetzt hier mal von, oder für die Kitas in NRW. Nora wird da ja sicherlich gleich den Blick für die Kitas Sachsen und Berlin ergänzen. Und das fühlt sich nicht nur nach einer Krise an, das ist auch eine echte Krise, weil auch alle unter diesem System leiden. Da fangen wir mal an bei den Kindern, die in die Kita gehen. Dann geht es weiter bei den Familien, bei den Eltern. Geht direkt weiter zu den Fachkräften, zu den Trägern. Es ist für alle eine wirklich sehr herausfordernde Situation und die würde ich ganz deutlich mit Krise beschreiben. Kollaps hängt natürlich davon ab, was macht man jetzt daraus? Also man kann ja aus sinkenden Kinderzahlen durchaus das gleiche Personal behalten und versuchen, mit weniger Kindern einfach die Qualität nach oben zu ziehen. Also es gäbe durchaus Chancen, dass das Kita-System nicht kollabiert. Mit dem Blick auf die aktuellen Entwicklungen in der Kiebitz-Reform würde ich aber deutlich sagen, naja, wir steuern ganz deutlich auf im Grunde Versagen und Kollaps zu.
Jetzt würde ich gerne, bevor wir auf die politische Ebene zu sprechen kommen, nochmal ein paar Schritte zurückgehen, weil ich mich ja natürlich jetzt als Außenstehende frage, wie es denn überhaupt so weit kommen konnte. Also ich sag mal so, die Kita-Landschaft sah natürlich nicht immer schon so aus, wie es jetzt ist. Aber wie sah es denn früher aus und was hat sich grundlegend verändert?
Ich glaube, also für mich größte Veränderung besteht darin, dass die Veränderung so schnell eintreten, dass wir noch vor ungefähr 2 Jahren in eine gänzlich unterschiedliche Situation in den Bundesländern hatten. Wir hatten in NRW, dann kann vielleicht Susanne auch gleich noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, die Situation, dass es eigentlich viel zu wenig Kita-Plätze gab, einen unfassbaren Fachkräftemangel, der sehr herausfordernd war. In Sachsen haben wir auch durch die historische Entwicklung schon immer eine sehr gute Kita-Struktur gehabt, die sehr ausgebaut ist. Wir hatten auch mit Fachkräftemangel zu tun. Und ich glaube, was aber in allen Bundesländern unabhängig der Standorte sehr stark eingeschlagen ist, dass die Kinderzahlen so extrem rückläufig sind. Also dass der Geburtenknick, so wie er vielleicht prognostiziert war, aufgrund der demografischen Entwicklung eigentlich jetzt noch viel stärker eingeschlagen ist. Und das macht mir in erster Linie Sorgen. Es macht mir Sorgen um die Kita-Netzplanung der einzelnen Städte, Kommunen und der Länder. Und das macht mir aber auch Sorgen in Bezug auf unser größtes Ziel, was wir mit der Kindertagesbetreuung ja eigentlich verfolgen, dass die Kinderbetreuung für Familien verlässlich und nah und unkompliziert ist. Und da, wo Kita-Standorte jetzt in Gefahr sind, weil vielleicht zu wenig Kinder da sind, ist es meiner Meinung nach jetzt erforderlich, dass genau hingeschaut wird, was man als nächstes tut, weil nur Kitas zu schließen, auch wenn das unvermeidlich ist, kann nicht die einzige Lösung sein. Und jetzt noch mal, wo kommt das her? Das hat zum einen, habe ich gerade gesagt, demografische Entwicklung. Die Frauen, die in den 90ern nicht geboren wurden, die kriegen jetzt auch gerade keine Kinder. Dieser Beruf der Erzieherin oder pädagogischen Fachkraft ist sehr herausfordernd, ist sehr anspruchsvoll, viele Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen in ihrer Entwicklung zu begleiten. Wenn die Rahmenbedingungen dafür nicht ausreichend sind, lässt auch viele Menschen, die sich für diesen Beruf entschieden haben, andere Pläne für ihre Zukunft schmieden. Die wandern in andere Arbeitsfelder und gänzlich andere Berufe ab. Das ist das, was ich wahrnehme.
Okay, ergänze ich mal die Sichtweise von Nora. Ich kenne eben sehr lange den Mangel an Kita-Plätzen. Und zwar so, dass wir quasi an die Zäune unserer Kitas Plakate aufgehängt haben, bitte nicht klingeln, auch nicht reinkommen, bloß nicht melden, wir haben über die nächsten Jahre keine Kita-Plätze, kommen Sie bitte gar nicht an. Und dann ist ja auch dieser wahnsinnige Wachstum entstanden. Also immer mehr Kitas sind an den Start gegangen. Und irgendwann ist dieser Punkt verpasst worden, zu gucken, braucht es diese Kitas eigentlich in der Dimension noch? Da haben, glaube ich, alle nicht richtig hingeguckt, aber insbesondere die Kommunen. Also das ist erstmal so ein grundsätzliches Thema. Das Zweite ist aber auch, Nora sagt es gerade, diese schnelle Veränderung mit Blick auf die sinkenden Kinderzahlen. Ich glaube, da kommen ein paar mehr Aspekte zusammen. Das eine ist die Tatsache, dass einfach weniger Kinder geboren werden. Ich habe aber auch den Eindruck, dass Eltern sich entscheiden, ihre Kinder später in die Kita zu geben. Das mag auch etwas damit zu tun haben, dass man in der Zeit des absoluten Fachkräftemangels und Kitaschließungen und man kommt morgens zur Kita und kann sein Kind direkt wieder mitnehmen, hohe Unsicherheiten da waren, wo Eltern sich sicherlich fragen, na ja, warum soll ich denn mein Kind in die Kita geben, wenn ich dort auch gar keine verlässliche Betreuung habe? Und mit Blick auf Kinder, die nicht geboren werden, hängt viel damit zusammen, dass die politische Lage und die Weltlage einfach ist, wie sie ist. Also ich glaube das schon, dass sich die einen oder anderen überlegen, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um Kinder zu bekommen? Dann muss man sich überlegen, je nachdem, wo man wohnt, wie macht man das eigentlich? Wie leistet man sich denn eine Wohnung mit Kindern? Also wo lebt man denn dann und wie kann man sich das überhaupt leisten? Da sind so viele Faktoren, die es jungen Menschen, finde ich, schwer machen, sich für ein Kind zu entscheiden, dass sich das jetzt einfach auch niederschlägt. Und jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, aber ein zweiter Punkt kommt noch dazu, das ist die Bürokratie. Nämlich da, wo wir es nicht geschafft haben oder auch die Kommunen es nicht geschafft haben, schnell darauf zu reagieren, dass die Bedarfe einfach anders sind. Ich nehme mal das Beispiel, früher hat es eine Kita gegeben, die ist in ein Wohngebiet gebaut worden und dann war die da und dann gibt es dort lange Fördermittelbindungen und lange Mietverträge, die man als Träger hat. Und dann war klar, diese Kita ist da einfach für die nächsten, keine Ahnung, 30, 40 Jahre. Das ist aber nicht die Realität. Denn in einem Baugebiet ziehen junge Familien ein, da gibt es eine ganze Zeit lang eine größere Menge an Kindern. Und irgendwann werden diese Kinder groß, aber die Menschen leben trotzdem noch da. Und der Bedarf geht einfach zurück. Und das, finde ich, ist auch typisch, auch für Kommunen, dass sie es nicht schaffen, sich mit Trägern mal an den Tisch zu setzen und zu sagen, was braucht es denn wirklich und wie können wir flexibler werden und wie können wir besser auf die Bedarfe der Familien eingehen. Das fängt jetzt langsam an, insbesondere bei den Kommunen, die einfach gar nicht vorhaben, so viel an Kita-Plätzen abzubauen, sondern vielleicht schon mal ein bisschen in die Zukunft schauen und sagen, das könnte sich auch mal wieder ändern und das, was wir jetzt abgebaut haben, muss dann irgendwann wieder aufgebaut werden. Also man denkt dann vielleicht oder idealerweise über modulare Kita-Angebote nach. Aber all das, dieses ganze Konglomerat von Einzelthemen hat wirklich zu dieser sehr schwierigen Situation geführt.
Wenn ich euch jetzt fragen würde, dass ihr das Ganze zeitlich so ein bisschen eingrenzt, was würdet ihr sagen, gab es da irgendwas Bestimmtes, wann so der Wendepunkt gewesen ist oder so ein Kipppunkt oder wann hat es angefangen, dass sich das Ganze so in diese Richtung entwickelt hat? Ich komme jetzt gerade so ein bisschen darauf zu sprechen, dass ihr ja beide auch erwähnt hattet, dass die Kinderzahlen sinken. Ich meine, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Gründe und du, Susanne, hast ja auch einige andere Gründe noch dafür genannt, warum man überhaupt heutzutage überlegt, ob man Kinder auf diese Welt setzen möchte. Aber kann man das zeitlich so ein bisschen festhalten, ab wann man so diese Entwicklung beobachten konnte?
Also ich habe diese Entwicklung ganz deutlich ab der zweiten Jahreshälfte 2024 gespürt, wo es das erste Mal so war, dass die Wartelisten der Kita-Plätze, so wie Susanne es gerade gesagt hat, nicht mehr 3 Seiten lang waren, sondern man in der Tat, und das hat auch die Politik, zumindest damals auch in Sachsen, in Leipzig gesagt, man tatsächlich jeder Familie, die eine Kinderbetreuung brauchte, einen Kita-Platz zur Verfügung stellen konnte. Das war das Erste, was ich dort wahrgenommen habe. Das Zweite war, dass es plötzlich auch wieder Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt gab. Lange Zeit lang war es super schwer, überhaupt BewerberInnen für die Stellen zu finden. Man hat eigentlich fast jeden, der sich beworben hat, auch einen Arbeitsplatz anbieten können, wenig Auswahl gehabt. Und ich denke, dass das eventuell auch so deutlich wurde und vielleicht auch ein bisschen mit den Nachwirkungen oder Auswirkungen der Corona-Pandemie zu tun hatte, dass sich dort einfach der Blick von Menschen auf die Familiensituation, das, was Susanne gerade sagte, die gesellschaftspolitische Entwicklung, die Auseinandersetzung damit eine andere wurde, dass vielleicht viele Familien dann Paare entschieden haben, vielleicht erstmal mit dem Kinderwunsch noch ein bisschen zu warten. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach der Grund, warum das sich in dem darauffolgenden Jahr, 25 zum Beispiel, noch deutlicher ausgewirkt hat auf die Anfragen, auf die Bedarfe der Familien. Und ja, das wäre so für mich, glaube ich, der Zeitraum, in dem mir das besonders deutlich geworden ist.
Also für mich hat sich das Kita-Leben geändert seit Corona. Davor habe ich noch immer das Gefühl, da war das so ein bisschen heile Welt. Da war eigentlich nur der Punkt, wir haben zu wenig Fachkräfte und es müssen mehr Kitas gebaut werden. Aber alles andere war darauf ausgerichtet, auf Wachstum, 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 mehr Kitas, mehr Kitas, mehr Kitas und mehr Qualität. Und ich finde, vor Corona hatten wir auch immer einen ganz hohen Qualitätsanspruch. Da ist immer noch ein bisschen was dazugekommen, Sprachförderung, da ist immer sehr deutlich an der Qualität gearbeitet worden. Dann kam Corona, die Kitas waren zu. Nach wie vor, Corona ist ja doch schon lange her. Und trotzdem ziehe ich immer noch meinen Hut davor, mit was für einer Kreativität die KollegInnen aus Kitas versucht haben, das Leben für Familien, für Paare, für Kinder noch irgendwie, ja, mitzugestalten. Das war schon toll. Aber wir sind dann nie wieder in die vorherige Realität zurückgekehrt. Es kam dann der Ukraine-Krieg, es kamen ganz viele andere Dinge. Wir hatten plötzlich deutlich höhere Krankenquoten, als wir das vorher hatten. Also wenn ich mir die Krankenquoten angucke, so ab 2021 und das mal vergleiche mit, 17, 18, 19, das ist überhaupt gar kein Vergleich. Wir haben aberwitzige Krankenquoten, die dann dazu geführt haben, dass wir wirklich deutlich Schließtage hatten, die Öffnungszeit nicht mehr halten konnten. Dann gab es eine hohe Fluktuation, weil man wirklich auf der Suche nach Fachkräften war. Und dann sind wir sozusagen aus dieser Situation rausgetaumelt und in den Kindermangel reingetaumelt. Also das war so eine herausfordernde Situation nach der nächsten, die man irgendwie handeln musste. Aber aus dieser Gefühl von Stabilität rausgefallen sind wir durch Corona, finde ich.
Das heißt, ich würde sagen, man kann an der Stelle so ein bisschen festhalten, dass wir uns vielleicht einfach noch nicht so ganz erholt haben von der Corona-Pandemie, weil die dann vielleicht wiederum andere, ich sag mal wie so eine Art Domino-Effekt, andere Herausforderungen oder Probleme mit sich gebracht hat.
Könnte man jetzt als Hypothese aufstellen, ja.
Ja, und wie so immer ist das halt, es ist nicht so einfach. Also, weil ab dann hat man ja so multikomplexe Themen gehabt. Also es gab ja dann nicht mehr nur Corona, es gab dann nicht mehr nur höhere Krankenquoten. Es gab dieses Gefühl von Unsicherheit. Ich meine, da könnt ihr euch bestimmt noch dran erinnern, dieses Gefühl von, aber kriege ich meine Wohnung überhaupt warm im Winter? Ich weiß gar nicht. Also haben wir überhaupt noch Gas? Können wir überhaupt noch heizen? Dann das Gefühl, dass plötzlich ein Krieg gar nicht mehr so weit weg sind. Ich meine, das sind nicht viele Kilometer, die uns davon trennen. Dann ist Trump gewählt worden. Also diese ganzen Geschichten, die alle dafür sorgen, dass es insgesamt Unsicherheiten gibt und dass sich ein Leben und ein System nicht mehr so stabil anfühlt wie eben davor.
Wir haben ja gesagt, das zweite Wort ist Chance, wenn wir den Kita-Situation beschreiben wollen. Vielleicht ist es aber auch so, wenn man das nochmal ein bisschen weiterdenkt, was du gerade gesagt hast, Isabella, es könnte ja auch so sein, dass Corona wie ein Brennglas war auf die eigentliche Situation, die schon längst da war, aber die so ein bisschen unterm Radar geschwelt hat und dadurch eigentlich durch diesen Breakout so ein bisschen erst ans Tageslicht gekommen ist und es sozusagen uns jetzt auch ermöglicht, da genauer hinzugucken und mit diesen Problemlagen, die es da eben gibt, genau hinzugucken und zu sagen, okay, was braucht es denn jetzt, damit Familien oder Menschen sich entscheiden, Kinder zu bekommen, damit es wieder leichter ist, damit man sich in dieser schwierigen Welt da draußen auch zurechtfindet, sicher fühlt. Und da können wir, glaube ich, in den gerade ersten Jahren, in denen Menschen auf der Welt sind, wir begleiten ja mit unserer Arbeit nicht nur die ganz jungen Kinder, sondern auch Ältere und auch Eltern in ihrer Funktion sind ja auch unsere Adressatinnen. Wir können sie begleiten und ihnen eine Stütze sein in dieser schweren Zeit, wenn wir passgenaue, gute Antworten oder Angebote finden, damit trotz der Situation im Außen das für die Familien leichter werden kann. Das ist die Chance.
Das ist die Chance. Wie kann ich mir das denn konkret eigentlich im Arbeitsalltag vorstellen? Weil ich meine, wenn man jetzt über Personalmangel und die schlechten Rahmenbedingungen spricht, dann ist das gerade für Menschen wie mich sehr abstrakt. Aber wie ist das denn konkret in den Einrichtungen vor Ort? Wo zeigen sich diese Herausforderungen und Probleme, die Rahmenbedingungen, die vielleicht nicht so optimal sind? Wie merken das die Mitarbeitenden? Wie merken das die Familien? Wo brennt der, wie sagt man das?
Der Baum.
Wo brennt der Baum?
Also der Baum, der brennt an mehreren Enden, nämlich an genau all diesen Enden, die du gerade angesprochen hast. Ich fange mal mit den Fachkräften an. Die Fachkräfte sind, genau wie Susanne das gerade gesagt hatte, es sind immer neue Aufgaben hinzugekommen, die Fachkräfte bewältigen in so einem Kita-Tag. Es ist nicht nur die Begleitung, Betreuung, Bildung der Kinder, sondern es ist auch eine komplexe Absprache. Wenn sich Qualitätsstandards erhöhen, verbessern, wenn sich die Teams damit auseinandersetzen, wie sie ihren Auftrag noch besser erfüllen können, dann werden auch die Strukturen immer komplexer. Es braucht komplexe Abspracheformate, Informationsaustausch. Sie sind an vielen Enden unterwegs und ich glaube, es fällt den Fachkräften schwer, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Das ist eine Sache, die du vielleicht auch gut nachvollziehen kannst. Es ist überall sehr viel los. Viele Informationen, viele Kanäle, die zu bedienen sind. Und dann, wenn es zu wenig Fachkräfte sind, die sich das aufteilen können, dann bleibt das alles an einer Person hängen. Neben der intensiven Kontaktaufnahme zu den Kindern. Was, glaube ich, auch bekannt ist, ist, dass der Spracherwerb der Kinder nicht mehr so einfach und selbstverständlich ist, wie das vielleicht vor 20, 40 Jahren noch war. Familien in unseren Einrichtungen oder in der Gesellschaft, in Stadtteilen kommen aus vielen verschiedenen Herkunftsländern, sprechen verschiedene Sprachen über den Medieneinfluss und vielleicht auch nicht immer ganz optimalen Medienkonsum. Ist einfach ein anderer Kontakt zwischen auch Eltern und Kindern da. Das heißt, auch die Kommunikation zwischen den Kindern und Fachkräften oder von den Fachkräften zu den Eltern ist komplexer, herausfordernder. Da braucht es Sprach- und Kulturmittler. Das muss man organisieren. Da muss man dran denken, welche Sprache ist das jetzt eigentlich? Um nur mal so ein paar kleine Beispiele zu nennen. Selbst das Essen. Der eine ist das, der andere ist das. Die Allergien, die religiösen Unterschiede. Das kommt durch die komplexer werdende Gesellschaft, werden diese komplexen Sachen, bilden sich eben auch in so einer Kita ab. Vielleicht, wenn wir zu den Fachkräften auch die Leitungskräfte zählen, die der Verwaltungsaufwand in so einer Kita, das kann man sich, glaube ich, kaum vorstellen, wenn man dann nicht selber mal in so einem Leitungsbüro gesessen hat und mal einen Monat lang die ganzen Aufgaben erledigt hat, ist so komplex geworden. Die vielen Vorschriften, Nachweise, die wir erbringen müssen, um den Betrieb sicherzustellen, um gegenüber den Behörden und Aufsichtsämtern, sei das das Gesundheitsamt, sei das Arbeitsschutz, das ist alles, bündelt sich alles im Leitungsbüro, müssen die alles auf dem Schirm haben, müssen sie alles verwalten. Für die Familien, das haben wir gerade schon ein bisschen angedeutet, die spüren diesen hohen Bürokratieaufwand auch, vor allen Dingen, je schlechter die sozioökonomische Situation der Familien ist, umso mehr Unterstützung sie vom Staat brauchen, weil sie von Armut betroffen sind, umso herausfordernder wird es. Wir haben das große Glück, dass wir in vielen unserer Einrichtungen auch Kita-Sozialarbeit vorhalten können, die Familien nochmal intensiver in diesen Themen begleiten können, als es eine Kita-Leitung oder eine Fachkraft kann. Aufgrund der Profession, aber auch aufgrund der Zeit einfach, der Ressourcen, die nicht da sind und die Vernetzungsmöglichkeiten, die dann im Innen und Außen nicht da sind. Aber da, wo es das keine Kita-Sozialarbeit gibt, und das ist eigentlich fast flächendeckend von den Ländern oder Kommunen so nicht selbstverständlich vorgesehen, oder also noch nicht, wird das schon schwierig, weil die Familien kommen jeden Tag in die Kita, das ist ihre Anlaufstelle, dort haben sie die Beziehung und dort möchten sie gerne, man hat es immer so schön gesagt, da möchten sie gerne geholfen werden. und das wollen wir natürlich auch machen, aber das ist, glaube ich, das, was es so anspruchsvoll macht.
Würdest du mal ergänzen? Ich glaube, dass das ganz schön schwierig ist, wenn man morgens die Tür aufschließt als Kita-Leitung und dann erstmal sieht, wie viel Personal man an diesem Tag überhaupt zur Verfügung hat, wie viele der Kolleginnen überhaupt da sind und wie man dann mit deutlich weniger, als man geplant hat, plötzlich den Kita-Alltag gestalten muss. Und was man ja immer wieder hört, ist, dass auch die Anspannung bei den pädagogischen Fachkräften enorm steigt, weil es ist ja eben immer, ich will es bestmöglich machen. Ich möchte, dass die Kinder eine richtig gute Zeit in der Kita haben und trotzdem stehe ich plötzlich alleine da und muss gucken, wie ich denn jetzt noch ein Angebot aufrechterhalte. Und ich finde, diese Anspannung und die hohe Belastung merkt man auch. Jetzt mal mit Blick auf NRW sind das die letzten Zahlen, die nochmal zeigen, wie deutlich der Anteil an Gewalt erstmal, ich sag mal erstmal nur an Gewalt in Kitas gestiegen ist. Das ist Wahnsinn in 2024 und damit meine ich tatsächlich Gewalt von Erwachsenen, von pädagogischen Fachkräften gegen Kinder, Gewalt von Kindern an Kindern und aber auch Gewalt von Kindern an pädagogischen Fachkräften. Auch das ist ja gar nicht mehr so ein ganz seltenes Phänomen. Und ich kann mich an einen Austausch mit Nora erinnern, die irgendwann die Idee hatte und gesagt hat, na, es müsste eigentlich eine Gruppe geben, die eher dem Bereich der Hilfen zur Erziehung zugeordnet ist, wo Kinder betreut werden, wo Kinder begleitet werden, unterstützt werden, die nicht Kita-fähig sind. Also dieses Prinzip, was man ja eher von der Schule kennt, nicht schulfähige Kinder, Schulverweigerer, dann zu sagen, es gibt aber auch genauso gut Kinder, die eigentlich gar nicht in der Lage sind, im Kita-Alltag mitlaufen zu können und die deutlich eine andere Betreuung brauchen. Und wenn wir Fortbildung und Weiterbildung anbieten zu besonders herausfordernden Jugendlichen im Bereich der Hilfen zur Erziehung, dann habe ich schon so oft gehört von den KollegInnen aus dem Kita-Bereich, die gesagt haben, aber diese Fortbildung brauchen wir auch, die haben wir ganz genauso. Also die sogenannten, immer noch, sag mal, Systemsprenger, systemherausfordernden Kinder, die gibt es im Kita, im Kita-Alltag eben auch und die sprengen so eine Gruppe eben, ja, dann nochmal zusätzlich.
Jetzt ist das Ganze ja auch kein Outlaw-spezifisches Thema. Ich bin mir sicher, wenn man andere Träger dazu befragt, dann kommen da ähnliche Geschichten bei rum. Deswegen einmal die Frage an dich, Susanne. Was hält euch denn trotzdem daran fest, an diesem Problem zu arbeiten und warum hält Outlaw als Träger an den Kitas fest?
Also Outlaw hat ja als Ursprung die Hilfen zur Erziehung und dann die Chance ergriffen, Kitas mit dazu zu holen. Und dem Ganzen steht ja, oder das ist ja, steht ja der Gedanke gegenüber, Hilfen wirken einfach nur aus einer Hand beziehungsweise gemeinsam. Das heißt, wir sind einfach gut in dem, was wir für Kinder und Jugendliche tun und sind auch gut darin, wo wir beides anbieten, weil wir voneinander profitieren können. Also die Kitas profitieren von den Kolleginnen aus dem Bereich Hilfen zur Erziehung und umgekehrt. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist aber auch, wir machen einfach eine wirklich gute Kita-Arbeit. Bei uns stehen bei anderen Trägern auch, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber wir haben ja unser eigenes Profil. Und ich bin von unserem Profil wirklich sehr überzeugt. Wir haben sehr deutlich Familien im Blick, Eltern im Blick, zu sagen, wir wollen es, und das wird Nora gleich bestimmt nochmal bestätigen, wir wollen es Eltern leicht machen, wieder Eltern zu sein. Wir haben so sehr das Thema Partizipation, das Thema Kinderrechte im Blick, dass ich glaube, es lohnt sich, mit Blick auf die Kinder, für die wir es tun, daran festzuhalten, darum zu kämpfen, dass wir mit Kitas auch weiterhin am Markt sind.
Das hat Susanne jetzt schon sehr gut gesagt. Da kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Was ich im Kita-Bereich so wichtig finde, ist, dass wir die ganz jungen Kinder ganz selbstverständlich begleiten und auch mit unseren Ansätzen beeinflussen, sag ich mal. Also wir haben eine Wirkung auf die Kinder und Familien mit dem, was wir in den Kitas anbieten. Und zum einen bin ich sehr wohl auch der Meinung, wie Susanne gerade gesagt hat, dass wir das richtig gut machen, dass die Ansätze, die wir haben, die richtigen sind, weil sie sich an den Kinderrechten orientieren. Daran kann nie irgendwas falsch sein. Und was uns als Träger, glaube ich, auch ausmacht, ist, dass wir in der Lage sind, aufgrund unserer Ausrichtung oder unserer Erfahrung, dass wir eben in allen Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe verankert, verwurzelt sind und Erfahrungen haben, dass wir auf die Einflüsse im Außen reagieren können und auch die Haltung, die alle unsere Mitarbeitenden, glaube ich, eint, auch wenn uns nicht immer alles eint, das ist, glaube ich, überall so, ist, dass es um die Kinder geht und um eine Chancengerechtigkeit, um etwas besser, gut, wie Susanne sagte, leicht zu machen. Und dass es uns in diesen Situationen besonders gut gelingt, Synergien zu erkennen und diese zu nutzen und und uns zu verändern. Und das ist, glaube ich, was uns zum einen von kommunalen Strukturen unterscheidet, die in der Regel aufgrund ihrer Genese sehr starr sind und relativ schwer zu verändern sind, weil es große Apparate sind. Und wir können das. Und wir machen das auch. Und deswegen denke ich, dass es uns auch ausmacht. Und deswegen werden wir, glaube ich, auch, also gibt es keinen Grund, keine Kitas mehr zu betreiben, weil wir uns mit den Dingen, die im Außen sind, verändern und nicht uns auf einen Ansatz oder einen pädagogischen Schwerpunkt festbeißen, sondern das, was die Kinder eben, die heute Kinder sind, brauchen.
Ich merke auf jeden Fall eine ganz klare Haltung von euch und ich glaube, das steht auch stellvertretend für das Engagement, was vor Ort in den Einrichtungen bei unseren pädagogischen Fachkräften vorhanden ist. Das heißt, das Problem liegt definitiv, da wird ihr mir, glaube ich, zustimmen, auf der politischen Ebene. Du hast ja. Susanne, du hast ja zu Beginn schon ein bisschen angeschnitten, gerade auch was die Kiebitz-Reform angeht. Da nochmal kurz als Hintergrundinfo vielleicht für die Leute, die da nicht so im Bilde sind. Im Dezember letzten Jahres hatte ja die NRW-Landesregierung einen neuen Gesetzesentwurf vorgelegt zur Änderung des Kiebitz-Gesetzes, der, sage ich mal, nicht so ganz auf Begeisterung gestoßen ist, sodass auch das Kita-Bündnis NRW, zu dem ja auch Outlaw dazugehört, eine Stellungnahme formuliert hat mit der klaren Forderung, diesen Entwurf nochmal zu überarbeiten, weil B weder frühkindliche Bildung in diesem Entwurf gestärkt wird oder die Finanzierungsproblematik verbessert wird und auch noch einige andere Dinge, aber das jetzt nochmal so kurz runtergebrochen. Jetzt ist ja auch vor kurzem, also vor ein paar Wochen, das Thema in den Medien veröffentlicht worden, dass Josephine Paul auch zurückgetreten ist, die ja auch maßgeblich an diesem Referentenentwurf beteiligt gewesen ist. Jetzt ist sie natürlich nicht deswegen zurückgetreten, das dürfen wir jetzt an der Stelle nicht vermischen. Aber da vielleicht so die Frage, ob du, Susanne, glaubst oder wie du vielleicht diese Entwicklung bewerten würdest und ob du glaubst, dass das Ganze jetzt einfach noch mehr Unruhe vielleicht in die Lage bringt oder da doch eine Chance hinterstehen könnte.
Ach je. Du hast mich das ja schon vor einiger Zeit mal gefragt. Das war kurz nachdem die Ministerin zurückgetreten ist. Und da war ich noch etwas verhalten optimistisch und habe gedacht, na ja, gut, jetzt gibt es jemand Neues, eine neue Ministerin. Da kann ja durchaus noch mal etwas in Bewegung kommen. Das glaube ich inzwischen nicht mehr tatsächlich. Also es hat viele Proteste gegeben. Auch der Paritätische Wohlfahrtsverband NRW hat sich dort jetzt sehr stark eingebracht und hat eine Petition gestartet. Viele Menschen haben das unterschrieben. Es gibt ja neben der Kiebitzreform auch noch die, wie ich finde, unsägliche ABC-Klassen-Idee. Also da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Da könnte ich, glaube ich, einen einstündigen Podcast solo rausmachen und hätte dann meinen ganzen Ärger und meinen ganzen Frust darüber noch nicht vollständig platziert.
Hätte auch noch mal ganz kurz für die Leute, die vielleicht nicht wissen, was die ABC-Klassen sind. Ich glaube, ganz runtergebrochen kann man es zusammenfassen in das, der Vorschlag besteht, dass Vorschulkinder je nach Sprachkompetenz in der deutschen Sprache eingeteilt werden in verschiedene Gruppen.
Ja, und dann eben aus dem Kita-Alltag herausgelöst werden, in eine Schule verbracht werden, um dort letztendlich dann die Sprachkompetenz zu erwerben. Das ist an so vielen Stellen so unsäglich, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Es fängt bei den Beförderungskosten an, für die 100 Millionen angesetzt werden, die man viel besser irgendwo anders investieren kann. Es fängt schon damit, aber es geht weiter damit, dass so frühkindliche Bildung nicht funktioniert. So lernen Kinder nicht. Also lernen Kinder keine Sprache. Man löst die nicht aus dem Kita-Alltag raus, holt sie aus einer Gruppe raus, verfrachtet sie in die Schule und erwartet dort, dass sie dann plötzlich die Sprache lernen. Also wie gesagt, ich könnte mich da, glaube ich, einen einstündigen Monolog halten und ich wäre noch nicht fertig. Die wird kommen, da bin ich mir relativ sicher. Das ist wirklich furchtbar, aber so ist es. Und inzwischen sind wir dabei zu schauen, wie gehen wir denn mit der Kiebitzreform um? Was bedeutet das für uns? Wie können wir uns da irgendwie zu verhalten? Da steht so vieles drin, was keine Verbesserung ist, keine Verbesserung für Kinder, für Familien, für Träger. Das wird schön verpackt. Und es wird auch ganz schön verschleiert, finde ich. Da werden Rechnungen angestellt, wo man sich erstmal eine Stunde, zwei Stunden mit beschäftigen muss, um überhaupt zu verstehen, was sich dahinter verbirgt. Da werden Sondertöpfe aufgemacht, andere Sondertöpfe aufgelöst. Da muss man sehr genau hingucken, was am Ende übrig bleibt. Und wenn man den Strich zieht, dann ist es erbärmlich wenig bis weniger, als wir jetzt haben. Also es ist furchtbar. Von daher ist da meine Hoffnung, dass sich da etwas Besseres ergeben könnte, die ist inzwischen geschmolzen. Und der nächste Punkt betrifft ja auch die demnächst anstehende Erhöhung, in Anführungsstrichen, der Kiebitzpauschale. Immer zum neuen Kita-Jahr gibt es ja eine neue Kiebitzpauschale. Es gibt immer eine Erhöhung, was natürlich auch nachvollziehbar ist, weil die Gehälter steigen, Mieten steigen, alles Mögliche muss ja berücksichtigt werden. Und wir werden in diesem Jahr eine quasi Nullrunde hinlegen. Die Personalkosten sollen reduziert werden. Wir werden gucken, was wir mit dem Ganzen machen und wie wir damit zurechtkommen. Aber eine Verbesserung des Systems ist das auf jeden Fall nicht. Und die wird auch, ich glaube nicht, dass die kommt. Wie gesagt, hast du mich vor ein paar Wochen gefragt, da war ich noch optimistisch.
Da sah die Situation ein bisschen anders aus.
Genau, da dachte ich noch, hey, neue Chance, neues Glück. Aber nein, das würde ich heute nicht mehr so sehen.
Wenn du es kurz zusammenfassen müsstest, was würdest du denn sagen, was braucht es denn auf politischer Ebene, damit die Rahmenbedingungen sich definitiv verbessern?
Einen echten Reformwillen und den Mut, die Akteure auch wirklich zu beteiligen. Weil so wie die Kiebitzreform entstanden ist, ist das eine Unverschämtheit. Wirklich. Das ist im Ministerium zusammengeklöppelt worden. Die wesentlichen Akteure sind nicht eingebunden. Die Rückmeldungen, die dann gekommen sind, sind nicht berücksichtigt worden. Es gab eine wirklich beschämend geringe Rückmeldefrist, in der man sich noch äußern konnte. Ich weiß gar nicht, wie man so eine Reform auf den Weg bringen kann, aber es bräuchte Mut, wirklich etwas zu verändern und die Offenheit, verschiedene Meinungen auch zuzulassen, verschiedene Sichtweisen sich auch anzuhören. Das sehe ich überhaupt nicht. Und grundsätzlich finde ich es einfach ja bedauerlich, weil manchmal hat man den Eindruck, die Landesregierung schaut überall hin, wo es besser läuft, guckt sich das an, sagt, oh ja, das läuft aber gut und wir machen das Gegenteil. Ich werde das nicht verstehen, aber ich muss diese Landesregierung wahrscheinlich auch nicht mehr verstehen.
Ja, das ist ja auch, also das sind ja auch unter anderem Gründe, warum sich Outlaw mittlerweile seit ungefähr 2 Jahren, glaube ich, in verschiedenen Bündnissen engagiert, damit sich vielleicht auf politischer Ebene endlich mal was tut, und zwar in die richtige Richtung, nicht in die falsche Richtung. Wir haben ja jetzt bisher nur über das Kita-Bündnis NRW gesprochen, aber wir haben ja zum Beispiel auch in Sachsen verschiedene Bündnisse, da ja zum Beispiel auch das Graswurzelbündnis. Da bist du, Nora, ja seit dem vergangenen November in den Sprecherrat gewählt worden. Was würdest du sagen, inwiefern bringt uns diese Bündnisarbeit etwas? Warum ist die so wichtig?
Ich würde gerne dazu nochmal Bezug nehmen auf das, was Susanne gerade gesagt hat. Und dafür ist die Bündnisarbeit sehr entscheidend wichtig, weil ich glaube, dass es, was aktuell versucht wird, ist, hier ein bisschen rumzudoktern und da ein bisschen rumzudoktern und in dem System mal 3 Mark mehr und in dem anderen System mal 3 Mark weniger, um aber eine echte Reform von dem, was Susanne auch gerade angesprochen hat, zu erreichen, glaube ich, braucht es eine ganzheitliche Lösung, die nicht nur im Kita-System entstehen kann. Die muss in der Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern, Kommunen mit einem Blick auf die Gesellschaft erfolgen. Und man kann dort auch nicht nur Kinder und Familien losgelöst von dem betrachten, was sonst in dem Land passiert. Und ich glaube, dass man das zur Verfügung stehende Geld effizienter nutzen könnte, wenn man nach einer ganzheitlichen Lösung sucht, die wirklich Früchte trägt und dazu führt, dass alle Menschen in diesem Land sich gesehen fühlen, dass sie Teilhabe erfahren, dass sie ihren Beitrag zur Gemeinschaft tragen. Ich komme gleich auf das Bündnis zurück. Ich bin so ein bisschen irritiert, dass es sich so viel um den Spracherwerb in der frühkindlichen Bildung dreht. Das ist ohne Frage sehr, sehr wichtig, weil es eine sehr wichtige Teilhabekompetenz ist, was uns verbindet, aber das reicht nicht. Also viel wichtiger ist, dass es soziale Kompetenzen gibt, dass es ein Wir-Gefühl gibt, dass die Menschen sich gegenseitig unter die Arme greifen, gemeinsam die Dinge gestalten und am Ende vielleicht wirklich echt aufhören, sich zu bekriegen, und zwar auf allen Ebenen. Und die Bündnisarbeit, das ist eine gute Überleitung, ist ja so, das ist spannend, weil in der Vergangenheit war es so, jeder Träger hat für sich nach den besten Bedingungen geguckt. Jeder Träger hat einzeln mit den Kommunen verhandelt und geguckt, wer am meisten vom Kuchen abbekommt, um die besten Bedingungen in seinen Einrichtungen herzustellen. Wir haben aber gemerkt, an der Stelle reicht das nicht mehr. Wir können nur was erreichen im Land oder in der Kommune oder auf Bundesebene, je nachdem, wo wir gerade kämpfen, oder für bessere Bedingungen kämpfen, wenn wir das gemeinsam tun. Eine kleine Mücke ist zu leise, wenn es aber Zehntausende Mücken sind, dann ist es schon ganz schön laut, das Summen. Und das kann dann nicht mehr überhört werden. Und wir haben uns als Träger dazu entschlossen, in Sachsen im Graswurzelbündnis mitzumachen, weil in Sachsen ist schon wieder 2 Jahre her, oder? Waren Landtagswahlen, und die Zeit vergeht so schnell. Und wir wollten auf Verbesserungen im Kindertagesbetreuungsgesetz hinwirken. Wir haben mit mehreren Trägern zusammen uns geschlossen, Unterschriften gesammelt, die im Kultusministerium übergeben. Wir haben Hintergrundgespräche mit Landes- und KommunalpolitikerInnen geführt und unsere Perspektiven dargestellt. Und ich würde sagen, vielleicht lehne ich mich weit aus dem Fenster, aber ich bin davon überzeugt, dass wir auch mit dafür gesorgt haben in diesem Bündnis, dass es das Kita-Moratorium in Sachsen gibt. Was dafür gesorgt hat, dass trotz sinkender Kinderzahlen vorerst das eingestellte Geld für das Kita-System drin bleibt. Das hat jetzt nicht den Riesenwurf gemacht. In den Einrichtungen haben die Fachkräfte, Eltern davon wenig gespürt, aber es ist trotzdem, finde ich, großes politisches Signal gewesen. Und da wurde eben auch auf die Menschen, die sich dort vereinigt haben, reagiert. Das finde ich sehr toll. Und weil das so gut gelungen ist, haben wir uns entschieden, im Graswurzelbündnis weiter mitzumachen und das auch weiter zu verfolgen. Es gibt immer wieder Haushaltsverhandlungen. Das Land ist, also gerade in Sachsen, aber das ist in allen anderen Bundesländern auch so, ein Teil, der die Kindertagesbetreuung finanziert. Aber auch da sind den Ländern die Hände gebunden, weil das eben so, das ist so zerteilt, das ist mir unerklärlich. Also das ist der Teil, wo Susanne gerade sagte, ne, wo sie sich so aufregen können, dass es so kompliziert ist. Ich verstehe immer noch nicht, warum frühkindliche Bildung in Bund, Land, Kommune und Eltern in der Verantwortung aufgeteilt wird, wenn es doch aber um die, das auch noch in jedem Bundesland unterschiedlich, wenn es doch um Kinder in Deutschland geht. Und dann ist es doch, sagen wir haben die Erfahrung, wir wissen, dass die Kinder, die in NRW aufwachsen, sich wenig von den Kindern unterscheiden, die in Sachsen aufwachsen. Und trotzdem geschieht das unter unterschiedlichen und gleichzeitig auch noch unsäglichen Bedingungen, sodass, und die Erfahrung, dass Kommune, Land und Bund sich gegenseitig immer den schwarzen Peter dazu schießen, das ist für mich der Grund, warum bisher noch nicht viel passiert ist. Weil es eben nur in sehr kleinen Schritten Verbesserungen erfolgen.
Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir blicken mal 5 bis 10 Jahre in die Zukunft. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, okay, wie ist es gewesen, wie ist es jetzt? Und da würde mich mal interessieren, aber jetzt auch mal ganz realistisch, nicht idealistisch, wie könnte denn die Kita der Zukunft aussehen? Weil ich meine, so wie es jetzt gerade läuft, hat man ja eher das Gefühl, es läuft nicht in die richtige Richtung. Aber ich meine, wir haben ja viele Ideen, wir haben die Bündnisarbeit, da kann sicherlich einiges dazu beitragen, dass es in die richtige Richtung laufen wird. Ich meine, ihr habt beide am Anfang auch das Wort Chance erwähnt. Deswegen tun wir mal so, wir blicken mal 5 bis 10 Jahre in die Zukunft. Wie könnte die Kita der Zukunft aussehen?
Also du bist mir mit der Chance jetzt zuvor gekommen, weil ich hätte die Chance so ganz elegant jetzt reingeschoben und kann mich mit dem Bündnis anschließen. Ich finde, die Situation hat eben auch wirklich Chancen. Und ich gucke mal auf die Bündnisarbeit und dann gehe ich nochmal auf das Trägerbündnis NRW. Ich glaube, wir haben noch nie so einen engen Austausch und so eine gute Zusammenarbeit mit anderen Trägern gehabt, wie wir die jetzt haben. Das ist aus der Not heraus entstanden, dass man sich Informationen teilt, dass man auch mal sagt, Mensch, kann ich dir da helfen, hilfst du mir da? Das ist schon ganz toll und gibt uns auch andere Möglichkeiten. Wir haben letztens nochmal zusammengesessen mit einem anderen Träger und haben über KI gesprochen mit dem Blick, naja, es muss ja nicht jeder alles selbst entwickeln und selbst das Geld in die Hand nehmen. Es erreichen wir nicht viel mehr gemeinsam, wenn wir bestimmte Dinge zusammen machen. Also das ist erstmal eine große Chance, dass engagierte Menschen und engagierte Träger sich zusammentun und versuchen, dieses System entweder zu verbessern oder sich innerhalb dieses Systems Möglichkeiten zu schaffen, etwas Gutes auf die Beine zu stellen. Die zweite Chance ist, dass soziale Arbeit mit Krise ja umgehen kann. Dafür ist es soziale Arbeit. Und ich finde, gerade Träger in der freien Kinder- und Jugendhilfe können das ganz besonders. Und dann breche ich es nochmal weiter herunter auf Outlaw. Und wenn ich mir die vielen KollegInnen angucke, dann haben wir dort enorm viele mutige, innovative und aber auch pragmatische Kolleginnen, die einfach gucken, wie kriegen wir jetzt das Beste für Kinder, Jugendliche und Familien hin. Und das ist eine gute Grundlage, um mit dem, was da ist, trotzdem etwas Neues auf die Beine zu stellen. Und das setzt ja auch Innovationen frei, weil wenn ein System in sich immer gut funktioniert, gibt es ja auch wenig Anspruch oder wenig Druck, etwas zu verändern. Und plötzlich sieht man, das Ganze funktioniert nicht mehr und selbst, wir sind dabei und sagen, na gut, wie kann man denn Kita neu denken? Und das tun wir. Also wir sind schon längst dabei zu schauen, wie kann eine Kita aussehen, wo wir die Räumlichkeiten gar nicht mehr vollständig nutzen können. Was kann dazukommen? Was kann Kita ergänzen? Wie kann ein sozialer Ort aussehen, wo Menschen zusammenkommen? Wir haben uns irgendwann, Nora, letztens zum Thema Einsamkeit ausgetauscht und gesagt, viele Menschen sind einsam. Was kann man da tun? Darin, finde ich, liegt die große Chance, nämlich nicht einfach den Kopf in den Sand zu stecken und zu jammern und zu sagen, es ist alles irgendwie doof und Politik ist doof und dass sie sich alle nicht einig werden können, ist doof. ist im Übrigen doof. Aber zu sagen, ja gut, aber jetzt lass uns gucken, dass wir das Beste draus machen. Und das ist eine Chance, die wir ergreifen, wo wir gerade dabei sind. Und da würde ich ganz elegant zu Nora rüberschieben.
Also Chance ist immer mein Stichwort.
Dein Lieblingswort.
Das ist, glaube ich, ein Teil meiner Persönlichkeit. Da kann ich nichts dagegen tun, dass ich immer versuche, das Positive in allen Dingen zu sehen. Und das auch, wenn Hürden, Konflikte, schwierige Sachen da sind, dann sind die immer für irgendwas gut. Und die sind vor allem gut für Entwicklung. Immer da, wo sich irgendwas reibt, da entsteht und passiert irgendwas. Und für mich, also diese Frage, was ist die Kita der Zukunft? Die haben wir uns jetzt schon ganz viel gestellt. Damit haben wir uns wahnsinnig viel beschäftigt. Und am Anfang war für mich, war die Idee, die Kita der Zukunft muss ja die Kita der Zukunft sein. Also die muss ganz anders sein, als das jetzt ist. Und die muss was ganz Besonderes sein. Und umso mehr ich darüber nachdenke, umso mehr wir uns damit beschäftigen, wie so eine Kita in der Zukunft eben aufgestellt sein muss, wird mir immer deutlicher, eine Kita wird eine Kita bleiben. Und sie wird genau so bleiben, wie sie jetzt auch ist. Sie ist ein verlässlicher Ort der Begegnung, ein Ort der Gemeinschaft, wo soziale Beziehungen entstehen, wo soziales Lernen stattfindet, wo Bildung stattfindet, die flexibel auf die Bedarfe und Erfordernisse der Familien eingehen kann und wo es einfach schön ist. Also ich glaube, das ist, ne, ich habe vorhin gesagt, es bewegen sich so viele PädagogInnen aus dem System raus oder aus dem Feld raus. Die sind aber mal für was angetreten, nämlich dafür, dass eine Kita ein schöner Ort ist, in dem es Spaß macht, zusammen mit der jungen Generation zu lernen und zu entdecken. Und das ist für mich in der Zukunft immer noch so. Aber wie diese Kita aussieht und was sie genau tut, das ist was sich verändern und anpassen muss, nämlich an die Bedarfe der Familien. Und dann ist das Haus vielleicht, Susanne hat es gerade gesagt, nicht nur Kita. Das finde ich im Übrigen, glaube ich, tradiert. Und die aktuelle Situation sollte uns zeigen, wie gut es wäre, wenn die Kita auch ein Familienzentrum ist, wenn die Kita auch ein Begegnungsort für alle Generationen ist. Wenn ich da hingehen kann, wenn ich ein kleines Kind habe, aber wenn mein Kind ein Teenager ist, dann gehe ich da immer noch hin. Und mein Teenager kann dort auch im Garten Tischtennis spielen. Also wenn eine Kita der Zukunft ist für mich ein Zentrum im Sozialraum und deswegen ist für mich eine Schließung von Kitas keine gute Lösung für die aktuelle Situation, sondern es braucht eine Weiterentwicklung zu dem, was die Gesellschaft braucht. Und da sind wir gerade auf dem Weg.
Ich glaube, spätestens jetzt habt ihr sehr überzeugend gezeigt, warum ihr zu Beginn das Wort Chance genannt habt. Denn trotz aller Herausforderungen steckt natürlich auch viel Potenzial im System. Gleichzeitig ist aber auch klar geworden, so wie es jetzt läuft, kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Aber wir haben viele Ideen, viel Engagement und auch qualifizierte Fachkräfte. Aber das System braucht auf jeden Fall dringend Unterstützung und Reform, damit diese Chancen auch wirklich genutzt werden können. Und deshalb möchte ich, um die Folge an dieser Stelle auch langsam abzuschließen, eine letzte Frage stellen für einen kleinen positiven Abschluss. Und zwar, warum lohnt sich denn eurer Meinung nach der Einsatz für die Kitas?
Der Einsatz für die Kitas lohnt sich, weil es um die Entwicklung der Kinder geht und die Eltern dabei zu unterstützen, dass wir das gemeinsam gut hinbekommen, weil die Kinder von heute sind die Erwachsenen von morgen und die sind Gestalter unserer Gesellschaft, unseres Landes, das, was uns ausmacht und das, was wir sein wollen. Und wenn wir dort einen guten Job machen, dann haben wir eine gute Zukunft.
Das lasse ich so stehen, weil es einfach perfekt ist. Ich könnte es nicht toppen.
Punkt. Dann lassen wir das an dieser Stelle so stehen. Das waren auch sehr schöne Worte. Und ja, ich muss sagen, ich fand, es war ein interessantes Gespräch. Abwechslungsreich, würde ich sagen. Also wir haben viele verschiedene Emotionen, glaube ich, in diesem Gespräch gehabt. Aber ich glaube, das spiegelt sich auch einfach in der aktuellen Kita-Situation wieder. Da sind auch viele viele Emotionen gerade da. Und ja, ich bin mal gespannt, wenn wir vielleicht irgendwann nochmal zusammentreffen, wie sich die Situation geändert hat. Und ja, an dieser Stelle bleibt mir erstmal nur zu sagen, ich bedanke mich sehr, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt für das Gespräch. Und mal schauen, vielleicht treffen wir uns nochmal zu diesem Thema.
Mit Sicherheit. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank und wir gehen jetzt in die Sonne.
Ja. Das war's auch schon mit dieser Podcast-Folge. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören. Mehr Informationen zu Outlaw findest du auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanälen. Die Links dazu findest du in den Shownotes und wir freuen uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.